Tiere der Bibel. Kennst du den erstaunlichsten Fisch der Weltgeschichte? Ja, es gibt einige sehr interessante Fische, die ich gleich vorstellen werde. Aber der erstaunlichste Fisch überhaupt, das ist natürlich der, der im Alten Testament erwähnt wird oder wo wir einen Hinweis auch im Matthäusevangelium drauf haben, nämlich auf die prophetische Bedeutung in Matthäus 12. Kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte in dem Herzen der Erde sein. Wir haben in dem ersten Video schon gesehen, dass Gott die Fische ganz interessant unterteilt, nämlich ausschließlich in reine und in unreine Tiere, wie man das in 3. Mose 9 nachlesen kann. Wir würden die Fische ganz anders unterteilen. Wir sprechen von verschiedenen Arten, von verschiedenen Familien. Wir unterscheiden zwischen Süßwasser- und zwischen Salzwasserfischen. Und die Biologie unterteilt die Fische in 2 Hauptklassen, nämlich in kieferlose und in kiefertragende Fische. Und die erste Frage ist natürlich, wo kommen die her? Die Bibel ist ganz eindeutig. Die Bibel sagt, dass Gott sie erschaffen hat am 5. Tag. Mit allen anderen Tieren, die im Wasser leben, zusammen und ebenfalls mit den Tieren, die in der Luft leben, also mit Vögeln, fliegenden Insekten, Fledermäusen und so weiter. Also alles Tiere, die fliegen können. Die Evolution geht davon aus, dass die Fische durch Zufall entstanden sind. Nun auf dem Diagramm, das ihr hier sehen könnt, da seht ihr die Erdzeitalter und die beiden unteren sind das Präkambrium und das Kambrium. Im Präkambrium finden wir keine Fossilien, im Kambrium dagegen treten die Fische urplötzlich auf. Und nicht nur die Fische, wir haben die sogenannte kambrische Explosion, wo eine gewaltige Lebensfülle schlagartig da ist, wo im Endeffekt jeder Bauplan im Tierreich vorhanden ist. Schlagartig tritt er auf. Aber heute geht es um die Fische. Und wir finden dort sowohl die kieferlosen als auch die kiefertragenden Fische, wenn auch nicht in der gleichen Unterschicht, aber sie treten doch urplötzlich im Kambrium auf. Und auch wie die sich getrennt haben sollen von kieferlos nach kiefertragend, dafür fehlen uns sämtliche Zwischen- und Übergangsformen. Außerdem ist es sehr schwer vorstellbar, dass dieser grundsätzlich verschiedene Bau des Kiemenapparates, den wir auch bei den kieferlosen und den kiefertragenden Fischen haben, das heißt, sie unterscheiden sich nicht nur in der Art des Kiefers, sondern auch in anderen anatomischen Besonderheiten, macht eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen diesen beiden Hauptklassen sehr, sehr unwahrscheinlich. Also alles spricht im Endeffekt dafür, dass diese Tiere durch einen Schöpfer entstanden sind. Zumal Kiemen schon ganz besondere Atmungsorgane sind, die bei sehr vielen wasserlebenden Tieren vorkommen. Denn die Kiemen machen eigentlich das, was bei uns die Lungen machen, denn sie ermöglichen, dass Sauerstoff aus dem Wasser extrahiert werden kann und dass man Kohlenstoffdioxid abgibt. Das heißt, die Kiemen holen sozusagen den Sauerstoff aus dem Wasser heraus und sie geben das Verbrauchte ab, nämlich Kohlenstoffdioxid, also in das Wasser hinein. Dabei sitzen die Kiemen hinter dem Kopf nicht immer meistens. Es gibt zum Beispiel Nudibranches, das sind Nacktkiemerschnecken. Da sitzen die Kiemen sogar außerhalb des Körpers in solchen Büscheln, die sie besitzen. Das sind ganz feine, durchblutete Kiemenblättchen. Die haben eine riesige Oberfläche und dadurch wird der Gasaustausch maximiert. Sie funktionieren nach dem Gegenstromprinzip. Das heißt, Blut und Wasser fließen nicht in die gleiche Richtung, sondern die fließen in den Kiemen in die entgegengesetzte Richtung. Und das macht den Gasaustausch effizienter. Das heißt, die Kiemen, die man gefunden hat, auch im Fossilbefund, sind im Endeffekt hochentwickelte Organe. Allerdings gibt es ein kleines Problem, nämlich dann, wenn Fische an Land gelangen. Dann trocknen die Kiemen nämlich aus und sie verkleben, wenn sie nicht von Wasser umgeben sind. und deswegen ersticken Fische an Land. Jetzt gibt es Lösungen, zum Beispiel Krebstiere, die im Wasser und an Land leben. Was machen die? Die haben einen besonderen Trick. Sie bunkern Wasser in ihrem Körper und sie behalten also sozusagen eine gewisse Menge an Wasser zurück, damit die Kiemen eben feucht bleiben. Und wenn dieser Wasservorrat aufgebaut ist, dann müssen sie natürlich so schnell wie möglich ins Wasser zurück. Jetzt komme ich zu den Besonderheiten. Das ist auf der einen Seite der Schlammspringer. Das ist ein Fisch, der lebt wie eine Amphibie. Mit seinen Brustflossen kann er sogar an Land laufen. Allerdings kann er nur 3 bis 4 Tage an Land überleben, wenn es feucht genug ist. Aber wie atmet er? Nun, der atmet über die Haut. Der hat nämlich eine sehr gut durchblutete Hautoberfläche. Das heißt, an der Haut geschieht in gewisser Weise das, was sonst in den Kiemen passiert. Außerdem besitzt er eine Schluckatmung. Das heißt, die Luft wird in die stark durchblutete Mundhöhle eingesogen. Die Schleimhaut im Mund ist dann so aufgebaut, dass der Sauerstoff aus der Luft direkt ins Blut aufgenommen werden kann, ähnlich wie bei den Lungen, die wir besitzen. Außerdem haben sie vergrößerte Kiemenkammern. Das heißt, er hat sehr große Kiemenhöhlen und auch das ist nötig, wie bei den Krebsen. Wir haben das eben gesehen. Dort kann das Restwasser gespeichert werden und das Austrocknen der Kiemen wird verhindert. Ein anderer Spezialist ist der Lungenfisch. Und der heißt nicht umsonst Lungenfisch, sondern der Lungenfisch, der hat nicht nur Kiemen, sondern zusätzlich einfach gebaute Lungen. So kann er einige Tage über Wasser überleben. Wenn es ihm gelingt, sich einzugraben in den Schlamm, dann kann er sogar für Monate bei Trockenheit überleben. Er muss allerdings seinen Stoffwechsel sehr stark reduzieren. Der Lungenfisch, der schluckt Luft über das Maul und er presst sie aktiv in die Lunge und man spricht deswegen von Mundbodenatmung. Ein recht komplexes Verfahren, was aber funktioniert. Er kann auf diese Art und Weise überleben. Dabei hebt und senkt der Fisch den Mundboden ähnlich wie ein Frosch, um Luft in die Lunge zu befördern. Er kann, wie gesagt, über Kiemen atmen, er besitzt sie, die Jungtiere können das noch viel einfacher. Die älteren Tiere benutzen die Kiemenatmung übrigens nur zusätzlich. Wenn das Wasser sehr sauerstoffarm ist oder eben auch bei höherer Wassertemperatur, dann müssen die Lungenfische regelmäßig zur Oberfläche aufsteigen und dann schnappen sie nach Luft. Wie gesagt, die Kiemenatmung, die ist nur unterstützend. Und diese Luft gelangt dann über das Maul in eine echte Lunge, wo der Sauerstoff über dünnwandiges und wie immer durch gut durchblutetes Gewebe ins Blut aufgenommen wird. Jungfische, wie gesagt, atmen hauptsächlich über die Kiemen. Aber dann gibt es den absoluten Spezialisten. Und das ist der Zahnkarpfen. Nicht alle Zahnkarpfen, sondern der eierlegende Zahnkarpfen, eine ganz besondere Spezies, Cryptolebias marmoratus. Für die Namen kann ich nichts, die sind eben von Wissenschaftlern verpasst worden. Er lebt in den Mangrovensümpfen und bei Austrocknung können sie sich in von Insekten ausgehöhlten Baumstämmen gruppieren. Und sie atmen dann durch ihre Haut, dort haben sie kapillare Netze, statt durch ihre Kiemen, und zwar so lange, bis sie wieder Wasser finden. Und man weiß, dass diese Tiere über 66 Tage an Land überleben können. Aber nicht, indem sie den Stoffwechsel reduzieren, sondern sie sind in diesen 66 Tagen hochaktiv. Er nimmt also den Sauerstoff über seine Haut auf. Er muss allerdings seine Kiemen dementsprechend anpassen. Sonst würden sie austrocknen. Das bedeutet, nach etwa einer Woche an Land verkleinert sich die Oberfläche der Kiemenlamellen. Wahrscheinlich deswegen, um den Wasserverlust zu minimieren und eben um vor dem Austrocknen geschützt zu sein. Außerdem vergrößert sich die Zellmasse zwischen den Lamellen, was verhindert, dass die Lamellen kollabieren. Das heißt, die können nicht in sich zusammenfallen, weil plötzlich Stützzellen da sind, die das Ganze stabilisieren. Und wahrscheinlich wird dadurch auch die Atmung an der Luft unterstützt. Dieser Umbau dauert ungefähr eine Woche. Und er ist total reversibel. Das heißt, sobald die Fische wieder ins Wasser zurückkehren, nehmen die Kiemen wieder ihre ursprüngliche Struktur an. Und das dauert auch wieder ungefähr eine Woche. Das heißt, das ist der absolute Spezialist und kein Fisch kann so lange aktiv an Land leben wie er. Und daran haben wir einen kleinen Eindruck bekommen an die große Schöpferleistung Gottes, dass er solche Tiere so speziell ausgestattet hat. Aber dann kommt der seltsamste Fisch, den wir überhaupt in der Weltgeschichte haben, den wir auch in der Bibel finden. Und das ist ein Fisch, der einen Menschen verschluckt und ihn nach 3 Tagen mehr oder weniger wohlbehalten wieder ausspuckt. Und diese Begebenheit finden wir natürlich in Jona 2. Und es ist wahrscheinlich auch eine der interessantesten Tiergeschichten und auch der bekanntesten, die wir in der Bibel finden. Dort in diesem Propheten Jona erfahren wir ein klein wenig, was der Auftrag von Jona gewesen ist und dass er diesem Auftrag nicht nachkommen wollte. Er ging lieber einen eigenen Weg, Gott schickte ihn nach Ninive, aber er hatte kein Interesse daran, er ging nach Jaffo, fand dort ein Schiff, das ihn nach Tarsis fahren sollte. Er bezahlte den Fährpreis und war dann im Endeffekt auf diesem Boot und dann kommt dieser große Sturm und schlussendlich am Ende von Kapitel 1 nehmen die Seemänner und werfen Jona ins Meer. Und dann lesen wir plötzlich in Vers 2, in Kapitel 2, und der Herr bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und dann lesen wir in Vers 2, dass Jona betete. Und am Ende von Kapitel 2 in Vers 11 heißt es dann, und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona an das Land aus. Jetzt findet man manchmal in der Literatur Fischgeschichten, die etwas Ähnliches berichtet, wo Seemänner von Fischen verschluckt sein sollen und die später wieder lebend hervorgekommen sind. Ich will nichts zu diesen Geschichten sagen, ich kenne auch nicht den wahren Wahrheitsgehalt dieser Geschichten. Ich weiß nur eins, dass wir das, was wir in Jona 2 lesen, dass das etwas ist, was wir nicht naturwissenschaftlich erklären können. Es ist im Endeffekt ein Wunder. Und Gott hat dieses Wunder extra bewirkt, weil dieses Wunder ein Zeichen ist. Das ist das, was Matthäus 12 ganz deutlich gesagt hat, dass der Herr sagt, er will ihnen ein Zeichen geben. Nun, Zeichen sind nicht identisch mit Wunder. Zeichen sind in der Regel umfassender als Wunder. Also ein Zeichen ist eben ein Wunder, sage ich mal in diesem Falle, was auf etwas ganz Besonderes hinweist, was uns etwas ganz Besonderes zeigen möchte, uns eine prophetische Sicht gibt. Also Zeichen sind umfassender als Wunder, aber nicht jedes Zeichen muss unbedingt ein Wunder sein. Jedes Wunder ist natürlich ein Zeichen, denn jedes Wunder weist im Allgemeinen auf einen allmächtigen Schöpfer hin, der in der Lage ist, Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Aber eben nicht jedes Wunder ist so damit auch ein prophetisches Zeichen. Ich denke, ihr versteht, was ich an Unterschied meine. Also auf der einen Seite ist jedes Wunder ein Zeichen, denn es spricht von dem allmächtigen Schöpfer und zeigt uns etwas von seiner Allmacht. Aber nicht jedes Wunder ist ein prophetisches Zeichen. Aber hier in Matthäus 12, da haben wir ein Wunder, das ein Zeichen ist mit einer Prophetie. Das heißt, der Herr Jesus sagt, dass das etwas Gewaltiges ist, was dort damals zur Zeit von Jona passiert ist. Denn Jona und der Fisch sind ein Bild für Tod und Auferstehung. Ein Bild für Tod und Auferstehung des Herrn Jesus. Und dieses Zeichen zeigt uns, was das Zentrum, was der Mittelpunkt, was der Kern des Evangeliums ist, nämlich Tod, Begräbnis und Auferstehung des Herrn Jesus. Das, was uns in Matthäus 12 gezeigt wird, das ist nicht, dass dort ein Wunder geschieht zu diesem Augenblick. Das Wunder war ungefähr 900 Jahre vorher geschehen bei Jona. Aber der Herr benutzt es, um jetzt zu zeigen, was eben, wie gesagt, das Zentrum und damit auch seines Lebens sein wird, die vollkommene Verherrlichung dessen, der ihn gesandt hatte, was eben so weit ging, dass der Herr in den Tod gehen würde, aber auch wieder auferstehen würde. Nun, wer sich diese beiden Stellen einmal parallel nebeneinander stellt, das, was Jona erlebt hat und das, was der Herr Jesus zu diesem Zeitpunkt in Matthäus 12 noch erleben wird, der sieht die Auffälligkeiten. Es gibt natürlich einen riesigen Unterschied. Jona war an diesem Ort aufgrund seiner eigenen Sünden, weil er ungehorsam Gott gegenüber gewesen ist. Der Herr ist in den Tod gegangen, weil er beladen war mit fremder Schuld und mit fremder Sünde und weil es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden gab. Es gibt also einen riesigen Unterschied zwischen Jona und dem Herrn Jesus. Aber die Handlungen in Jona 2, die sprechen schon prophetisch gesehen von dem, was der Herr Jesus erleben wird. Das erste ist, Jona wird ins Meer geworfen, das ist sein Tod. Denn das war sein sicherer Tod, wenn man sich in einem Meer befindet, kein Land weit und breit. Und so ist auch der Herr Jesus gestorben. Jona wurde verschlungen von dem Fisch und so wurde der Herr Jesus in das Grab gelegt. Jona fand sich im Bauch des Fisches und der Prophet spricht sogar von dem Herzen des Meeres. Und interessanterweise spricht der Herr dann parallel dazu von dem Grab und er spricht von dem Herzen der Erde. Jona war dort 3 Tage und auch der Herr Jesus war im Grab 3 Tage. Und es heißt dann in Jona 2, Vers 11, wir haben das gesehen, der Herr befahl. Und dann kommt dieser und dann lässt dieser Fisch diesen Jona wieder, ich sag mal, aus der Gefangenschaft des Todes heraus. Und so sagt uns der Epheserbrief, dass es auf der einen Seite Gottes gewaltige Kraft gewesen ist, die dafür sorgte, dass der Jesus wieder aus den Toten auferstanden ist. In Epheser 1, dort heißt es in Vers 19, und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, indem er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Das heißt, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckte, ist ein Hinweis auf die überragende Größe seiner Kraft. Die Auferstehung ist ein Wunder. Genauso, dass Jona wieder an Land aus dem Bauch des Fisches heraus kam, lebend. Das ist ein Wunder. Es geschah einzig, weil Gott handelte. Und so wird uns hier die Seite gezeigt, dass Gott derjenige ist, der seinen Sohn auferweckte. Natürlich, auf der anderen Seite ist der Jesus auch selbst aus den Toten auferstanden. Aber hier wird uns besonders die Seite Gottes gezeigt. Das heißt, dieses Zeichen zeigt uns, was absolut notwendig war, damit überhaupt Erlösung stattfinden konnte. Und darum ist es vielleicht eines der größten Zeichen überhaupt. Obwohl ich muss vorsichtig sein, die Jungfrauengeburt ist auch ein Zeichen, was wir in Jesaja lesen können, was uns im Alten Testament angekündigt wird, auch ein Wunderhandeln Gottes. Aber es gehört auf alle Fälle mit zu den größten Zeichen, die wir im Wort Gottes finden. Und ich hoffe, dass jeder, der sich dieses Video angehört hat, dass er diese lebendige Beziehung zu Gott hat, dass er wirklich verstanden hat, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist und dass Gott derjenige ist, der dieses Werk vollkommen angenommen hat und dass er es bezeugt hat dadurch, dass er seinen Sohn aus den Toten auferstehen ließ. Jetzt ist die große Frage, war der Herr Jesus wirklich 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches? Aber das möchte ich in dem nächsten Video bringen.